Jetzt hilft nur noch beten. Diese Aussage habt ihr sicherlich auch schon gehört und wir hören sie meistens, wenn alles hoffnungslos scheint. Und dieser verzweifelte letzte Ausweg heißt, na, höchstens kann jetzt Gott noch durch ein Wunder helfen. Der Krebs hat gestreut. Eine Operation ist zwecklos. Jetzt hilft nur noch beten. Die Firma ist trotz aller Einsparungen immer noch in den roten Zahlen. Jetzt hilft nur noch beten. Die vielen Eheberatungen brachten nicht den erwünschten Frieden. Scheinbar steht die Ehe vor dem Aus. Jetzt hilft nur noch beten. Krisenzeiten, Notlagen. Sie führen uns oft zu dem Punkt, wo uns bewusst wird, hier kann wirklich nur Gott helfen. Alle Menschenkraft und alle Menschenweisheit ist am Ende und es stimmt, Not lehrt beten. Es führt uns oft neu zu diesem Bewusstsein, Gott muss helfen, wenn hier etwas verändert werden soll. Aber es sagt dennoch einiges über uns aus, unter welchen Umständen und zu welcher Zeit wir beten. Ist es immer der letzte Ausweg, der letzte Strohhalm, der gegriffen wird, die letzte Lösung, die man nicht gewählt hätte, wenn es doch noch eine Alternative gäbe? Jetzt hilft nur noch beten. Das klingt fromm, aber eigentlich ist es eine ungläubige Aussage. Bestenfalls ein Ausruf eines Menschen, der zum ersten Mal erkennt, wie abhängig er von Gott ist. Doch wenn du Gott kennst, dann sollte das Gebet nicht das letzte und verzweifelte Mittel sein, sondern ein tägliches Mittel. Und das Gebet, es sollte nicht nur eine Praxis sein in äußersten Notsituationen, sondern eine Gewohnheit in den alltäglichen Umständen. Unser Gebet offenbart, wie wir Gott und uns selbst sehen und wie wir in diesem Leben und in den Herausforderungen und Nöten ihnen begegnen. Nachdem wir letzte Woche den Briefkopf angeschaut haben, von dem Brief von Paulus an Philemon, in dem Paulus Absender und Adressat und den Gruß wunderbar geistig füllt, diese formalen Briefkopf mit Evangelium füllt, kommen wir heute zu dem Briefkorpus, wenn man so will. Und hier ist es wieder höchst interessant, womit Paulus seinen so persönlichen und kurzen Brief beginnt. Und ihr könnt es euch schon denken, Paulus beginnt mit Gebet. Ich danke meinem Gott. Und so ist auch diese Predigt überschrieben. Ich danke meinem Gott. Und wir lesen hier im Philemonbrief die Verse 4 bis 7. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Heute wollen wir uns hauptsächlich mit der Bestätigung und dem Grund des Gebets in den Versen 4 und 5 beschäftigen und nächste Woche dann, so der Herr will, mit dem tatsächlichen Inhalt und Zweck des Gebets, den Paulus hier nennt. Erstens, die Bedeutung des Gebets. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke. Paulus, er gebraucht das Gebet nicht als letzten Ausweg, als Notlösung, wenn alle Argumente, wenn alle Schlichtungsversuche nicht helfen. Nein, er beginnt mit dem Gebet. Und das ist nicht nur eine Floskel, nicht nur eine Art christliche Einleitung ins Gespräch ohne Bedeutung und ohne Substanz. Wenn wir uns einmal die Briefe von Paulus anschauen, dann finden wir in fast jedem Brief eine ähnliche Einleitung. Er beginnt fast jeden Brief mit einem Gebet. Aber es ist nicht einfach nur ein auswendig gelerntes Gebet, sondern sie unterscheiden sich in den Details. Die Briefe, die Paulus schrieb, sie waren keine Urlaubsgrüße, sondern er versuchte in der Regel lehrmäßige oder moralische Konflikte zu bereinigen. Es waren Zeugnisse davon, dass auch im ersten Jahrhundert nicht alles leicht war in Gemeinde. Dass es auch Schwierigkeiten und Spannungen und Probleme und Herausforderungen gab in den Gemeinden, gleich der frühen Christenheit. Und das Gebet zu Beginn, es zeigt, wie sehr Paulus dabei auf Gott vertraute und nicht auf seine Weisheit, nicht auf seine Schreibkunst, nicht auf seine bestechende Logik, nicht auf betörende Worte, sondern auf die Wirksamkeit Gottes. Und in den Gebeten nimmt er oftmals bereits Themen auf, die dann in dem Brief wichtig werden. Er bereitet seinen Brief im Gebet vor. Und bevor Paulus einen Brief schreibt, hat er schon für die Situation und für die Adressaten zu Gott gebetet. Das bezeugt er, wenn er hier von seinem Gebet spricht. Doch nicht nur die Position gleich am Anfang des Briefes macht das Gebet so bedeutsam, sondern während Paulus hier an Philemon schreibt, berichtet er ihm, dass eine andere Botschaft gleichzeitig in den Himmel zu Gott verschickt wird. Wir kennen das manchmal bei E-Mail, ja? Es gibt ein Copy, gleichzeitig wird die Nachricht auch noch an jemand anderen geschickt. Und so ähnlich macht Paulus hier auch deutlich, Philemon, ich schreibe an dich, aber gleichzeitig bete ich zu Gott. Ich danke meinem Gott. Gebet ist zielgerichtet. Es ist der persönliche Anruf Gottes. Ich danke meinem Gott. Gebet ist keine Konzentrationsübung, kein Motivationsruf, kein Selbstgespräch, um irgendwie ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen, um sich ein bisschen besinnen zu können, um Mut zu fassen für eine schwierige Aufgabe. Nein, das Gebet ist Begegnung mit dem persönlichen Gott. Dem Gott, der hört. Dem Gott, zu dem wir sprechen können. Dem Gott, der versteht und der handelt. Der antwortet. Und darum ist es so bedeutsam, nicht eine Formalität, sondern der persönliche Anruf an Gott, der wirksam ist. Der weiß um die Situation, in die hier hineingeschrieben wird. Der all das kennt. Alles ist aufgedeckt und bloß vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und außerdem schreibt Paulus, alle Zeit in meinen Gebeten. Gebet war für Paulus nicht nur eine Übung bei schwierigen Briefen, bei besonderen Herausforderungen, sondern eine regelmäßige, kontinuierliche Realität in seinem Leben. Er betete immer wieder, in allen unterschiedlichen Situationen und Zeiten. Er betete wiederholt, regelmäßig. In den 13 Briefen von Paulus im Neuen Testament bestätigt er so vielen Christen und Gemeinden, dass er beständig und anhaltend für sie betet, dass er entweder ein übler Schwindler war oder war ein wahrhaftiger Mann des Gebets. Und wir finden nicht einen einzigen Hinweis, dass Letzteres nicht der Fall war. Paulus war ein Mann des Gebets. Paulus wusste um die Bedeutung des Gebets und er konnte so vielen Christen und Gemeinden bestätigen, ich bete regelmäßig für euch. Ich bete jederzeit für dich. Er schreibt von seinen Gebeten zu seinem Gott. Und er schreibt, dass er es alle Zeit und unablässig tut. Das bedeutet regelmäßig, täglich, beständig. immer wieder. Die Gebete gehörten zu seinem normalen Tagesablauf. Und damit meint er schließlich nicht, dass er dreimal am Tag das Vaterunser betet oder einen Kinderreim vorm Schlafen gehen, sondern er bezeugt Philemon: Ich gedenke deiner in meinen Gebeten. Gedenken heißt so viel wie erinnern oder erwähnen. Im Gebet erwähnt Paulus Philemon und seine Situation vor Gott und bittet darum, dass Gott sich um Philemon und seine Situation kümmert, dass er Philemon gedenkt. Paulus betet konkret und er betet persönlich für die Menschen, denen er hier schreibt. Und diese Tatsache findet Paulus so wichtig, so bedeutsam, dass er es in fast allen seinen Briefen an den Anfang stellt. Ich bete für euch. Ich bete für dich zu meinem Gott. Und hier finden wir einige ganz praktische Ratschläge. Beginne mit Gebet. Und damit meine ich nicht deine Briefe oder E-Mails, sondern deinen Tag. Und vor allem deine Herausforderungen, deine Entscheidungen, überall da, wo du tätig bist, beginne mit Gebet und warte nicht, bis nur noch das Gebet hilft. Das Gebet ist nicht die letzte Möglichkeit, es ist die Grundlage für alle gesegneten Möglichkeiten. Dass Gott eingreift, dass Gott fördert, dass Gott segnet, dass Gott dir die Kraft und die Weisheit gibt, in all den unterschiedlichen Lebenssituationen so zu handeln und zu reagieren, wie es gut ist. Es ist das allererste und bedeutendste und wirksamste, was wir tun können. Und nicht das allerletzte. Beginne mit Gebet. Beginne bewusst mit Gebet. Und gedenke im Gebet. Paulus liebte Philemon. Er schreibt ihn als Philemon dem Geliebten an in seinem Brief. Und die Fürbitte, das Gebet für jemanden, ist ein Ausdruck der Liebe. Hier zeigt sich, das ist wahr. Es ist nicht nur eine Redewendung. Wenn du weißt, wer Gott ist, ja, wenn der lebendige Gott dein Gott ist, wenn du sagen kannst, ich danke meinem Gott, wenn Gott dein Gott ist, der lebendige Gott, dann weißt du, dass das Gebet das Beste ist, was du für deine Lieben tun kannst. Und somit ist es ein Ausdruck der Liebe. Und denk einmal, oder sieh es einmal so, wird an deinen Gebeten sichtbar, messbar, wen du am meisten liebst? Vielleicht sagst du, gut, ich bete eigentlich nur für meine Sorgen. Ja, das zeigt auch etwas auf. Wird an deinen Gebeten sichtbar, wen du am meisten liebst? Erwähne deine konkreten Anliegen und gedenke der Menschen, für die du Verantwortung trägst und mit denen du verbunden bist, die du liebst. Unsere Gemeindekontaktliste soll unter anderem dazu dienen, dass wir füreinander beten. Und ein Bruder, er fragte mich vor einigen Monaten einmal, was er denn für eine Person auf dieser Liste beten kann, die er überhaupt nicht kennt, weil er sie noch nie gesehen hat. Die Person ist im Laufe der Zeit umgezogen und er hat sie nie gesehen, aber sie stand in der Liste. Und er sagt, was kann ich für diesen Bruder beten? Wir sprachen darüber und über die Situation und jetzt gerade letzte Woche mussten wir nochmal drüber sprechen, denn dieses Gebet wurde erhört. Das, worüber wir sprachen, was dieser Bruder braucht, es wurde erhört. Und es war eine Freude, weil er wusste, Gott hat geantwortet. Gedenke im Gebet. Gedenke konkret für diese Situationen. Und bleibe beim Gebet. Selbst der Apostel Paulus erlebte es, dass Gott nicht immer sofort und unmittelbar geantwortet hat. oder sich die Situation genau so änderte, wie Paulus es sich vielleicht erhoffte. Aber Paulus blieb beständig in seinen Gebeten, bis er merkte, nun hat Gott gewirkt. Und einer der wichtigsten Ratschläge für das Gebetsleben ist, fang wieder an. Ich glaube, es ist keiner unter uns, der sagt, ich erlebe keine Zeiten, wo mein Gebet schwach wird, wo ich müde werde, wo es mir an Kraft oder an Beständigkeit mangelt. Und es gibt diese Zeiten, wo es weniger wird. Und eines der wichtigsten Ratschläge ist, fang wieder an. Gib nicht auf. Lass dich nicht entmutigen. Fasse neuen Mut. Bleib dran. Bete zu deinem und zu meinem Gott. Gedenke in deinen Gebeten. Ja, bleibe beim Gebet. Und zweitens, die Haltung im Gebet. Paulus erwähnt in diesen Zeilen nicht nur, dass er für Philemon betet, sondern auch mit was für einer Gesinnung oder mit was für einer Herzenshaltung er betet. Ich danke meinem Gott alle Zeit. Vielleicht kennst du solche Menschen, bei denen scheint immer die Sonne. Die sind immer heiter und ausgelassen, freuen sich scheinbar über alles und jeden und haben immer gute Laune, haben immer was zu feiern und keine Sorgen und keine schweren Gedanken belasten sie. Irgendwie ist immer Hochzeit bei denen. Irgendwie scheint es keine Schwierigkeiten zu geben. Nun, Paulus gehörte nicht zu denen. In 2. Korinther 11 schreibt er, ich bin in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger, in Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außer den Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Bei Paulus war nicht immer heiter Sonnenschein. Bei Paulus war nicht immer alles nett und lustig und fröhlich. Die Nöte und Bedrängnisse des Lebens, der Hass der Menschen und vor allem die täglichen Sorgen um die Gemeinden, sie erdrückten ihn fast. Er hatte so viele Ängste und Sorgen und Nöte, wie wir es uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Es gab Zeiten, da fühlte sich Paulus wie der letzte Dreck, von allen verachtet, wie der Schwächste und Untauglichste von allen. Aber eine Sache hat er gelernt in Bezug auf sein Leben. Wenn ich schwach bin, ist Gott dennoch stark. Wenn ich keine Hoffnung habe, ist die Gnade Gottes dennoch genug. Alles muss mitdienen zum Guten, weil mein Gott über alles herrscht. Ich sehe keinen Ausweg, aber ich habe gelernt zu verstehen, ich bin nicht ohne Ausweg. Und das war der Grund, warum Paulus sogar Leiden und Nöte, Verfolgung und Gefängnis dankbar annehmen konnte. Denn er hat über die Situationen und über die Gefühle und über die Sorgen und Nöte hinweggeschaut auf den Herrn, der alles in seiner Hand hält. Und der alles zum Guten wirken lässt. Und das übte er nicht nur in Bezug auf seine Situation und in Bezug auf seine Gefühle, sondern auch in Bezug auf die Menschen, für die er betete. Seine Grundhaltung im Gebet ist Dankbarkeit. Hat Paulus im Gebet gefleht? Oh ja. Hat er geklagt? Ja. Hat er geweint? Ja. Aber er schreibt nicht in all seinen Briefen, ich klage meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke. Nein, er schreibt, ich danke meinem Gott, alle Zeit. Und das schreibt er in fast jedem Brief. Ich danke meinem Gott. Übrigens, das alle Zeit, es kann sich sowohl auf das Danken oder auf das Gedenken beziehen. Also entweder dankt er alle Zeit in den Gebeten für Philemon oder er gedenkt alle Zeit im Gebet mit Danksagung. Es macht vielleicht gar nicht so viel Unterschied, aber ich denke, die Betonung liegt hier mehr auf dem Danken. Im Kolosserbrief zum Beispiel, da klingt es sehr ähnlich, hier ist die Satzstruktur aber eindeutiger und darum wird hier übersetzt in Kolosser 1, Vers 4, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Also hier ist dieses alle Zeit ziemlich deutlich verknüpft mit dem Danken. Also Paulus, er hat es sich nicht nur zur Gewohnheit gemacht, zu beten, regelmäßig zu beten, beständig zu beten, sondern auch dankbar zu beten. Alle Zeit zu danken. Und das macht einen Unterschied. Philemon, ich erwähne dich regelmäßig in meinen Gebeten. Oh, das ist aber nett, Paulus. Was betest du denn? Nun, kennst du die Rachepsalmen? Ja, so in der Art. Nein, Paulus übt sich darin, zu danken. Er ruft ja auch dazu auf, sagt in allem Dank, seid in allem dankbar. Und eine ganz konkrete Anwendung, die Paulus hier vorlebt, ist das Gebet. Dankt im Gebet. Seid dankbar im Gebet alle Zeit. Ich danke Gott für dich, Philemon. Jedes Mal, wenn ich für dich bete, jedes Mal, wenn ich dich in meinen Gebeten vor Gott erwähne, danke ich Gott. Was für eine Aussage. Es gibt wahrscheinlich kaum etwas Gesünderes als Dankbarkeit. Und auf der anderen Seite kaum etwas Zermürbenderes als Bitterkeit. Wenn wir an die Kraft und Souveränität Gottes glauben, dass er der lebendige und gute Gott ist, dass er unser Gott ist durch Jesus Christus, unserem Herrn, dann haben wir alles, was nötig ist, um eine dankbare Haltung einzuüben, alle Zeit im Gebet. Das Einzige, was wir brauchen, ist zu verstehen, wer Gott ist, um zu lernen, dankbar zu sein in den Gebeten. Und auch hier ein paar praktische Anregungen. Danke Gott. Im Philipperbrief ruft Paulus ausdrücklich zum Gebet auf. Also er schreibt auch am Anfang, dass er betet. Und dann im vierten Kapitel, dann ruft er auch die Gemeinde in Philippi dazu auf zu beten. Und hört einmal, was er schreibt. Seid um nichts besorgt, sondern in allem, sollen durch Gebete und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. All unsere Gebete, selbst unser Flehen und Bitten, soll mit Danksagung vor Gott gebracht werden. Paulus ruft ganz explizit dazu auf, dankt Gott, übt euch darin, nicht nur zu klagen, nicht nur die Nöte vor Gott zu bringen, sondern in allem, auch in den Schwierigkeiten, zu schauen, wofür kann ich Gott danken. Vielleicht denken wir gar nicht drüber nach, aber Paulus, er predigt es und er lebt es vor. Ich danke meinem Gott. Gebrauche das Gebet, um Gott zu danken. Und wenn du für andere betest, überlege doch, wofür kann ich Gott in Bezug auf meinen Bruder, in Bezug auf meine Schwester danken? Wofür kann ich danken? Wo sehe ich etwas Gutes, wofür ich Gott preisen kann im Leben meines Nächsten? Und außerdem danke Gott alle Zeit. Hier in dieser Philipperstelle geht es weiter. Philipper 4, Vers 7, also ein Vers danach heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Es ist schon mal aufgefallen, wie schwer es ist, mit jemandem im Streit zu bleiben oder in schlechten Gedanken zu verharren, wenn du für die Person betest. Wenn du regelmäßig für jemanden betest, ist es fast schwer und mühsam, eine schlechte Herzenshaltung zu bewahren. Und ich frage mich manchmal, wie viele Konflikte im Privaten und auch in der Gemeinde wohl schnell vergehen würden und abebben würden, würden wir nur mehr und dankbar für den anderen beten. Und ja, auch in Zeiten, wo es schwerfällt, wo Unruhe und Betrübnis herrscht, sollen wir mit Danksagung beten. Denn genau dafür gibt Paulus doch hier eine Verheißung, ist es nicht so? Das führt zum Frieden. Betet mit Danksagung. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hier ist eine Verheißung. Dankbares Gebet führt zum Frieden, der unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren kann im Herrn. Danke auch in schweren Zeiten im Gebet. In betrüblichen und traurigen Zeiten im Gebet. Und du wirst erfahren, wie Gott dein Herz und deine Gedanken zum Frieden führt. Und du noch mehr Grund zum Danken hast. Nun, das ist sicherlich kein Selbstläufer. Aber eine Mühe, eine Übung, ein Vorsatz, der es wert ist, wenn Paulus hier solch eine Verheißung gibt. Und drittens, das Interesse zum Gebet. Wie schafft es Paulus, anhaltend, beständig, dankbar zu beten? Nun, er gebraucht eine Hilfe, die ihn ermutigt, beständig und dankbar zu beten. Er gebraucht nämlich das, was er hört. Ich danke meinem Gott. Und dann heißt es in Vers 5, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre. Ich höre. Das zeigt wohl, dass auch das kontinuierlich war. Paulus schreibt nicht, mir ist mal etwas zu Ohren gekommen, ich hatte etwas gehört, sondern Gegenwart. Ich höre. Ich höre immer wieder. Ich höre fortlaufend. Selbst ohne Internet und ohne Mobilfunk schaffte Paulus es, die Kontakte zu den Gemeinden und den einzelnen Geschwistern so aufrecht zu erhalten, dass er von ihnen hörte. Dass er immer wieder von ihnen hört. Paulus hatte Interesse. Er wollte hören, wie es ihnen geht, damit er für sie beten kann. Nun, was hat Paulus denn gehört von Philemon? Da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Nun, das ist eine etwas merkwürdige Formulierung, weil nicht so ganz klar ist, was gehört hier eigentlich zusammen. Ich höre von deiner Liebe und von dem Glauben. Nun, das ist soweit deutlich, obwohl Paulus normalerweise immer erst Glaube und dann Liebe aufzählt. Ich höre von deinem Glauben und der Liebe. Aber hier dreht es um, ich höre von deiner Liebe und dem Glauben. Aber schwierig wird es dann mit dem Nebensatz, wo der Bezug von Liebe und Glaube erwähnt wird. Hier heißt es nämlich, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Nun, auf Jesus können wir sowohl Glaube als auch Liebe natürlich beziehen. Aber es klingt schon etwas merkwürdig, wenn Glaube und Liebe gleichzeitig in einer Reihe auf Jesus und auf die Christen bezogen wird. Es hört sich doch etwas merkwürdig an zu sagen, ich glaube an Jesus und ich glaube an alle Christen. Im Kolosserbrief, den er ja gleichzeitig mit dem Philemonbrief abgeschickt hat, da finden wir eine ganz ähnliche Stelle, ganz ähnliche Formulierung, doch hier werden die Bezugspersonen getrennt. In Kolosser 1, Vers 4, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Also hier gilt der Glaube Jesus und die Liebe den Heiligen. Und hier in Philemonbrief meint Paulus vermutlich genau das Gleiche. Philemon, ich höre von deinem Glauben an Jesus und ich höre von deiner Liebe zu den Christen. Aber er verbindet es hier, um deutlich zu machen, dass er sich besonders darüber freut, wie der Glaube an Christus zur Liebe zu den Christen führt. Er bindet das so eng zusammen, um deutlich zu machen, der Glaube führt zur Liebe. Und im Satz finden wir dann nämlich eine Konstruktion, eine Form, die diese Aussage bekräftigt. Grammatisch nennt man das einen Chiasmus, also eine Art Überkreuzung. In der Mitte, im Kern, steht nämlich der Glaube an Christus, Liebe und Glaube an Christus und die Heiligen. In der Mitte dieser vier Elemente steht Glaube und Christus und an den Rändern außen steht Liebe und die Heiligen. Also sagt, der Kern ist der Glaube und er wirkt nach außen hin die Liebe. Darum geht es ihm hier. Das hört er von Philemon. Wir werden nächste Woche noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber Paulus hört davon, von Glaube und Liebe bei Philemon. Wie der Glaube in Liebe sich ausdrückt. Und das hört er und es spornt ihn an zum dankbaren Gebet. Nun, von wem hat Paulus wohl über Philemon gehört? Vielleicht von Epaphras. Er hatte die Gemeinde in Kolosse gegründet und er war nun auch bei Paulus. Am Ende des Briefes wird er als Mitgefangener erwähnt. Und im Kolosserbrief finden wir, dass Epaphras eng verbunden war mit der Gemeinde in Kolosse. Aber wahrscheinlich hörte Paulus auch von wem? Von Onesimus. Könnt ihr euch das vorstellen? Onesimus, der entlaufene Sklave. Kann es sein, dass Paulus von Onesimus über Philemon hört? Und wer kannte Philemon besser? Wer konnte mehr über Philemon sagen als Onesimus, der ein Diener in seinem Haus war? Und mit was für Vorwürfen und mit was für einem Groll und einem Hass wird Onesimus geflohen sein? Aber nun kann Paulus sagen, Ich höre von deinem Glauben und von deiner Liebe. In der Begegnung mit Paulus hat Onesimus gelernt, zu sagen, ja, Philemon ist wirklich ein gläubiger Mann. Und all meine Vorwürfe, sie waren nicht berechtigt. Nein, ich bestätige vielmehr seinen Glauben und seine Liebe. Philemon ist wirklich ein Christ. Ich höre von deinem Glauben in Christus, Jesus, Philemon. Nun, was heißt denn Glauben in Jesus? Es bedeutet, Philemon vertraut nicht auf seinen eigenen guten Werke, nicht auf seinen Reichtum oder auf seinen guten Ruf. Er vertraut nicht auf seine Gerechtigkeit, wenn er Segen von Gott erhofft, sondern er glaubt daran, dass Jesus Christus der einzige Retter ist, der uns versöhnen kann mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. In Jesus ist Gott Mensch geworden, um Sünder wie Philemon und Onesimus, wie Paulus und wie dich und mich mit sich selbst zu versöhnen. Und dafür hat Jesus alles erfüllt, was ein gutes und heiliges und gerechtes Leben ausmacht. Aber er hat die Todesstrafe angenommen, die wir verdient haben, aufgrund unserer Schuld. Er ist an unsere Stelle getreten, hat mit seinem Leben für unser Leben bezahlt. Und das glaubte Philemon. Und das machte sich bemerkbar in seinem ganzen Leben. Ich höre von deinem Glauben in Christus Jesus, Philemon. Das, was Philemon glaubte, konnte berichtet werden. Dieser Glaube, dass er mit seinem ganzen Leben Jesus sich anvertraute, es wirkte eine Veränderung in seinem ganzen Leben. Philemon war ein Christ. Und ich höre von deiner Liebe zu allen Heiligen. Der Glaube an Jesus demütigt uns. Wir merken nämlich, dass wir nichts Gutes verdient haben, sondern aller Segen und Vergebung geschieht aus freier Gnade Gottes. Und wir empfangen es allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und doch genau das befähigt uns zur Liebe gegenüber den Mitmenschen. Paulus sagt, gegenüber allen Heiligen höre ich von deiner Liebe. Also allen, die durch den Glauben aus Gnade von Jesus zur Gemeinschaft mit Gott erwählt wurden. Philemon, ich höre, dass der Glaube solch eine Wirkung hat, dass du alle Christen liebst. Heilige sind alle, die zu Jesus gehören, damit abgesondert sind für Gott. Und Philemon hat bereits bewiesen, dass er nicht nur die reichen Christen liebt und nicht nur die angesehenen Christen, nicht nur von denen er sich selbst Gewinn erhofft, nicht nur die Christen, die aus Kleinasien kommen. Nein, Paulus hörte von der Liebe zu allen Heiligen, zu allen Christen, zu allen, die aus Gnade erwählt sind und hinzugezogen sind zur Gemeinde, zur Gemeinschaft der Heiligen. Und dafür ist Paulus dankbar. Und ja, er betet dankbar für Philemon nach dem Guten, was er hört. Aufgrund des Guten, das er hört. Paulus hat nämlich ein Interesse am Leben, ja, am geistlichen Leben der Geschwister. Und dieses Interesse fördert sein dankbares Gebet. Er hört und er erkundigt sich nach dem, was Gott im Leben der Christen wirkt, und Gott dafür zu danken. Er fragt nicht nur, ach Philemon, ich habe gehört, auf der Arbeit ist es gerade schwer bei dir und du hast dir eine neue Kutsche gekauft, ja, dafür kann ich dankbar sein. Nein, er hat Interesse am geistlichen Leben. Ich höre von deinem Glauben und von deiner Liebe. Und das, was Gott im geistlichen Leben in Philemon wirkt, das ist der Hauptgrund seiner Dankbarkeit. Warum? Ich sehe Christus in dir. Philemon, ich bin so dankbar für all die Anzeichen, die mich sehen lassen, dass Christus in dir ist. Und daher weiß ich, dass Gott in dir wirkt. Und das gibt mir die Hoffnung zu allem Guten, wofür ich auch nur beten kann. Und das gibt mir Hoffnung, selbst in all den Schwierigkeiten und Nöten und in all den Befürchtungen und Sorgen, die Paulus in dieser Situation hat. Philemon, ich bin so dankbar. Ich habe guten Grund zu glauben, dass Christus in dir lebt. Das ist die Grundlage für mein Gebet. Ich bin dankbar dafür. Gott wirkt in deinem Leben. Und auch hier können wir einige ganz praktische Fragen stellen. Können andere von deinem Glauben und von deiner Liebe hören? Gibt es da etwas zu berichten? Oder ist das nur so eine vage, trübe, ungewisse Ahnung, ob du wirklich ein Christ bist? Ob der Glaube irgendeinen Unterschied macht in deinem Leben? Nun prüfe dich, lies die Bibel, bete zu Gott. Ist der Kern, ist die Mitte deines Lebens der Glaube an Christus, aus dem dann die Liebe entspringt? Können andere davon hören? In deiner Familie? Auf deiner Arbeit? Oder ist Jesus nur ein kleiner, leicht zu übersehener, kaum hörbarer Teil in deinem Lebensbericht, in deinem Lebenszeugnis. Können solche, die dir nahe sind, wie bei Philemon, bezeugen? Da ist Glaube an Jesus und da ist Liebe zu den Christen. Und hast du Interesse an den Heiligen? Hörst du von dem, was Gott in anderen wirkt? Und dankst du Gott dafür? Ist Gott wirksam in deinem Leben? Und hast du Interesse an der Wirkung Gottes in dem Leben anderer? Ich las kürzlich den Spruch: Wer sagt, ich brauche keine Gemeinde, ich studiere die Bibel für mich selbst, der beweist bloß, dass er die Bibel nicht studiert für sich selbst. Liebe zu den Heiligen wird sichtbar in der Gemeinde, wird bestätigt in der Gemeinde, bewährt sich in der Gemeinde. Vor allem die Liebe zu allen, nämlich oftmals zu den unterschiedlichsten Christen. Übe Liebe zu den Heiligen, praktische Anteilnahme, betendes Interesse. Hast du Interesse an den Anliegen der Heiligen, an Gottes Wirken in den Christen? Und zuletzt, wie hörst du? Was hatte Paulus denn für Boten, dass er für all die Gemeinden und Christen so dankbar beten konnte? Also, gab es da nicht solche, die all die Klagen und Nöte und Vorwürfe und Streitereien dem Paulus vorgetragen haben? Waren die alle so geheiligt, dass sie nur Gutes sprachen und Paulus überall, wo er sich erkundigte, kamen immer nur gute Zeugnisse und immer nur Gutes. Und er hat nur Dinge gehört, die ihm zum Dank verleitet haben. Nun, er hörte von all dem, von Streit, von Irrlehre, von Zerwürfnissen, von moralischen Verfehlungen, von Sünden. Er hörte davon. Fast jeder Brief, wie gesagt, musste auch Probleme lösen, weil er davon hörte. Aber Paulus hat gelernt, nicht nur auf die Fehler und Schwächen zu hören, sich nicht nur auf das zu konzentrieren, was schief läuft, was beklagenswert ist, sondern wie er es selbst in Philipper 4, Vers 8 formuliert. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Darauf konzentriert euch. Das haltet besonders in euren Gedanken. Das fördert in eurem Herzen. Achtet das als besonders hoch. Gewichtet das stärker als all die Klagen und Vorwürfe und Probleme. Egal wie schwierig und betrübend die Situation war, egal wie schlimm die Nachrichten waren, könnt ihr euch vorstellen, wie Paulus sagt: Ja, ich hab verstanden, was du gesagt hast, aber ich möchte noch eine Sache von dir wissen. Sag mir, bei all den Vorwürfen, die du machst, gibt es Hinweise darauf, dass Christus in seinem Leben wirkt? Epaphras, Onesimus, ich verstehe, bei Philemon ist nicht alles im Reinen. Aber sagt mir, gibt es etwas? Gibt es ein Zeugnis dafür, dass er im Glauben steht? Gibt es ein Zeugnis für die Liebe? Gibt es einen Hinweis dafür, dass Christus in seinem Leben wirksam ist? Ich möchte das hören. Nun ja, schon. Also, da gibt es schon das eine oder das andere. Wir könnten erzählen von diesem und jenem. Oh. Danke, mein Gott, dass du in meinem Bruder wirkst. Jetzt habe ich großen Freimut, in aller Dankbarkeit für ihn zu beten, und ich habe Hoffnung, dass der Glaube und die Liebe weitaus gewichtiger sind als all die Missstände, die noch vorhanden sind. Weil ich weiß, hier wirkt eine Kraft in seinem Leben, die stärker ist als alle Sünde. Weil ich weiß, hier wirkt eine Gnade in seinem Leben, die stärker ist als alle Schwachheit. Hören wir, wie Paulus hört. Ich will hören, wofür ich danken kann. Ich will etwas hören, wofür ich danken kann, damit ich für meinen Bruder beten kann. Und damit mein Herz und meine Gedanken bewahrt werden im Herrn. Schlechte Nachrichten, böse Gerüchte, Verleumdungen und Verdrehungen verbreiten sich viel schneller als Lob und Dank. Das wissen wir. Was sind denn die Schlagzeilen in den Zeitungen und Nachrichten? Das heißt, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Warum? Weil schlechte Nachrichten sich viel besser vermarkten, sich viel leichter verbreiten, viel größeres Interesse wecken als gute Nachrichten. Aber unter uns sollte es nicht so sein. Lasst uns lernen zu hören auf das Gute. Nicht das Schlechte verdrängen, aber hören auf das Gute, um zu lernen, dankbar zu beten und das Interesse und die Liebe zum Bruder und der Schwester nicht zu verlieren und darauf die Hoffnung zu setzen, dass auch alle Sünde und Verfehlungen und Streitereien bereinigt werden können, weil wir einen Gott haben, der in uns wirkt. Dazu helfe uns Gott. Amen. Wir wollen nun